Der Nazi. Wenn es etwas gab, das Ernst und die Weimarer Republik im Laufe des Jahres 1929 verband, dann, dass beiden das Geld ausging. Als die Kurse an der New Yorker Börse ins Bodenlose stürzten und die Weltwirtschaftskrise ausbrach, versiegte der stete Kapitalstrom aus Amerika, auf dem der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands gefußt hatte. Die rauschenden Feste in den Großstädten gingen zu Ende. Eine Pleitewelle nach der anderen rollte durch das Land. Die Zahl der Arbeitslosen schnellte in die Höhe. Ende 1929 waren es 1,9 Millionen, ein Jahr später über 3 Millionen. Bis Ende 1932 knapp 6 Millionen. Hunger, Armut und Elend breiteten sich aus. Das Fundament der Weimarer Republik riss. Zur allgemeinen Katastrophenstimmung trug auch bei, dass die regierenden Demokraten seit 1930 unter Führung von Reichskanzler Heinrich Brüning mit allen Versuchen scheiterten, die Krise zu entschärfen, Notverordnungen inklusive. Die gemäßigten Parteien sahen sich fortan in einem Zwei-Fronten-Krieg zwischen den rechts- und linksextremen Parteien, die sich in einem Ziel einig waren, die Demokratie zu schleifen. Dabei hatte die Weimarer Republik auch Erfolge vorzuweisen, von denen viele Menschen profitierten. Die Wochenarbeitszeiten waren verkürzt, die Gewerkschaften anerkannt, allgemeinverbindliche Tarifverträge eingeführt und die Sozialversicherung ausgebaut worden. Gleichzeitig war es Außenminister Gustav Stresemann gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Aristide Briand gelungen, die Beziehungen zwischen den Erbfeinden deutlich zu verbessern. Für diese Leistung wurden beide 1926 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Spätestens mit dem Beitritt zum Völkerbund war die außenpolitische Isolation Deutschlands beendet worden. Der Versailler Vertrag hatte viel von seinem Schrecken verloren. Und auch mit der späteren Sowjetunion unterhielt Deutschland seit 1922 mit dem Vertrag von Rapallo wieder bessere Beziehungen. Das alles aber verfing nicht mehr angesichts der Weltwirtschaftskrise. Viele Deutsche sahen, so wie Ernst, eine Welt, die aus den Angeln gehoben worden war. Deshalb mussten die Extremisten von links wie von rechts auch keine eigenen Erfolge vorweisen. Für sie reichte es, die sich allmählich ausbreitende Katastrophenstimmung immer wieder aufs Neue mit ihrer Propaganda zu schüren. Im Falle der Nazis etwa mit Schlagworten wie dem Dolchstoß der Novemberverbrecher in den Rücken der de facto geschlagenen Armee im Herbst 1918. Oder mit der Verurteilung des Schandfriedens, der auf allen laste. Oder mit der Beschwörung einer Wiederherstellung der Größe Deutschlands, wenn erst einmal die Volksverräter und die Vertreter der Lügenpresse von einem starken Führer beseitigt worden seien. Von den Landtagswahlen 1929 in Baden, Thüringen und Sachsen an konnte die NSDAP ihre Stimmanteile vervielfachen. In Thüringen stellte sie umgehend erste Minister. Das Land wurde zum Experimentierfeld der Nazis für die Machtübernahme in ganz Deutschland. 4 Jahre später war es soweit. Die NSDAP gelangte an die Spitze der Republik und wurde umgehend zu ihrem Henker. Wie für die NSDAP endete auch für Ernst das Jahr 1929 versöhnlich. Kurz vor Silvester hob der Konkursverwalter das Verfahren über sein Vermögen auf, nachdem alle Gläubiger ihre Zustimmung gegeben hatten. Noch lange stand er bei ihnen in der Kreide. Öffentlich wurde er ein Stück weit rehabilitiert. Gleichwohl blieben die Zeiten weiterhin entbehrungsreich. Die Villa am Bahnhof musste Ernst samt Nebengebäuden verkaufen. Vermutlich hielt er seine Familie mehr schlecht als recht über Wasser. Trotz des ein oder anderen Auftrags, den er noch bekam, reichten die Einnahmen nicht aus, um die aufgelaufenen Verpflichtungen zu begleichen. Sein ehrenamtliches Engagement schränkte er vorübergehend ein. Selbst dem Jungdeutschen Orden kehrte er den Rücken. Der war Ernst, wie er ein paar Jahre später bekunden sollte, ohnehin zu weit nach links gerückt. Demokratische Tendenzen nannte er das verächtlich. Warum mein Großvater es versäumte, als einer der ersten Kirsper in die NSDAP einzutreten, weiß ich nicht. Vielleicht hatte er andere Sorgen. Mindestens zwei Mitbürger, die in der Zeit des Dritten Reichs vor Ort noch eine Rolle spielen sollten, wurden bereits 1930 Parteimitglieder. Der Malermeister Peter Friedrich Kubier, Geburtsjahr 1904, stand Kirspe von 1934 an bis zum Kriegsende als Amtsbürgermeister vor. Auch ein Bahnangestellter, Jahrgang 1897, trat bereits in dieser Zeit der NSDAP bei. Er fungierte von 1936 bis 1943 als Ortsgruppenleiter der NSDAP im Stadtteil Kirspe-Bahnhof, wo auch Ernst wohnte. Dutzende sollten bis zum Ende des Kriegs nachziehen und Posten übernehmen, als Propagandaleiter oder Schriftführer, als Kassenwarte der Partei oder SS-Offiziere vor Ort. Die Liste der Verhaftungen, die nach dem Krieg erfolgten, umfasste Dutzende Personen, die für die Nazis Verantwortung in Kirspe übernommen hatten. Wer in die Heimatbücher der Stadt schaut, in der ich aufgewachsen bin, liest über niemanden von ihnen ein Wort. Dabei finden sich bis heute im Kreisarchiv in Altena Listen mit den Namen der Kirsper NSDAP-Funktionsträger. Die meisten sind mir geläufig, denn die Männer stammten aus alteingesessenen Familien. An Heimatforschern, die sowohl das historische Wissen als auch das schriftstellerische Handwerkszeug besaßen, gab es in Kirspe nie einen Mangel. Von Schlacken und Hämmern bis hin zu etymologischen Thesen über die Herkunft des Stadtnamens ist vieles akribisch recherchiert und lesenswert in Büchern festgehalten worden. Doch wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, beschränkte sich der Eifer auf den Einmarsch der Amerikaner 1945 und, wenn überhaupt, auf die Einrichtung eines Arbeitsdienstlagers während der Nazizeit. Das ist alles. Den Namen des Amtsbürgermeisters habe ich per Zufall von einem Kirsper am Telefon erfahren. Den des Ortsvorstehers der NSDAP in Kirspe-Bahnhof nannte mir mein ältester Freund. Es war sein Opa. Dass unsere beiden Großväter früh zu Nazis wurden und wohl auch eine Zeit lang gemeinsam agitiert haben, ist mir erst heute klar. In den 4 Jahrzehnten unserer Freundschaft hat die gemeinsame NS-Vergangenheit unserer Großväter kaum eine Rolle gespielt. Und obwohl ich mich entschlossen habe, die Vergangenheit meines Großvaters auszuleuchten, bin ich froh darüber. Was sich die beiden Kirsper NSDAP-Funktionäre in der Zeit des Dritten Reichs haben zu Schulden kommen lassen, ist anhand ihrer Entnazifizierungsakten nicht mit Sicherheit zu sagen. Aus der des Großvaters meines Freundes geht hervor, dass es für ihn nach dem Krieg weit mehr Fürsprecher als Kritiker gab, was nichts heißen muss. Aber er wurde von der Besatzungsmacht zum Mitläufer erklärt. Der Amtsbürgermeister wurde nach dem Krieg von den Amerikanern abgesetzt und kam für 2 Jahre in das Internierungslager Staumühle bei Paderborn. Die Männer und Frauen, die dort untergebracht waren, hatten die Alliierten als Personen kategorisiert, die in der Zeit des Nationalsozialismus überwiegend prägnante Funktionen eingenommen hatten. Nach seiner Entlassung folgte zeitweise ein Anstellungsverbot. Er stritt jahrelang um die Zahlung einer Pension. Kubiers Entnazifizierungsakte ist dick. Sie liegt im Archiv des Märkischen Kreises und umfasst hunderte Seiten. Hinweise dafür, dass einer der Kirsper Nazis wie Ernst zum Massenmörder wurde, habe ich nicht gefunden. Aber mitgetragen haben sie die Verbrechen des Regimes offenkundig schon. Beweise für Widerstände gegen die Zustände im Zwangsarbeiterlager gab es keine. Und auch besonderer Einsatz für die Kirsper Juden ist nicht verbrieft. Von den 2 Dutzend, die einst in Kirspe lebten, weilte 1945 keiner mehr dort. Wie viele freiwillig oder unfreiwillig Kirspe den Rücken kehrten, bevor sie Opfer von Repressalien der Nazis werden konnten, lässt sich nicht mehr feststellen. Belegt ist das Beispiel der Familie Sternberg. Sie war angesehen und fest ins Ortsleben integriert. Alfried Sternberg hatte im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft, war mehrfach verwundet und mit dem Eisernen Kreuz wie mit der Hessischen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet worden. Nach dem Krieg zählte er zu den Gründern des Kirsper Schützenvereins. Vor dem Hass der Nazis bewahrte ihn all das nicht. Seine Spur verliert sich im KZ Sachsenhausen. Seine Frau Johanna wurde im Minsker Ghetto ermordet. Sein Sohn Kurt Alexander starb im KZ Bergen-Belsen am Tag der Befreiung. An eine zweite Familie erinnern drei Stolpersteine, die 2017 verlegt wurden, und es sind bis heute die einzigen in Kirspe. Erich Hess wurde vermutlich am 28. April 1942 nach Zamość ins damalige Generalgouvernement Polen deportiert und später ermordet. Seine Mutter Bertha, die nach dem Tod ihres ersten Mannes einen Arier geheiratet hatte, verkraftete den Verlust nicht und starb am 19. Mai 1943. Ihrem Mann, Heinrich Rachel, einst Schützenkönig am Bahnhof, wurde ab 1936 von den Nazis die Existenzgrundlage entzogen. Er verlor seine Viehhandelsgenehmigung, wurde erwerbslos und schließlich zur Zwangsarbeit in einem Rüstungsbetrieb im Nachbarort verpflichtet. Gnade, Rücksicht und Schutz boten die Nazis in Kirspe also genauso wenig wie andernorts. Am Neujahrstag des Jahres 1931 waren die Nazis in Kirspe bereits eine Kraft, aber die Macht hatten sie noch nicht errungen. Aus den Reichstagswahlen 3,5 Monate zuvor war die SPD vor Ort als stärkste Kraft hervorgegangen. Jeder dritte Kirsper hatte für sie gestimmt, jeder fünfte für die NSDAP. Ernst war vermutlich einer von ihnen. Er stellte am 1. Januar seinen Antrag auf Aufnahme in die NSDAP. Die Ortsgruppe Kirspe vergab an ihn die Mitgliedsnummer 478.575. Richtig warm schienen Ernst und die Partei jedoch miteinander nicht zu werden. Seine Mitgliedskarte händigten ihm die Funktionäre niemals aus. Umgekehrt zahlte Ernst auch keine Beiträge. Schon am 1. August wurde er als ausgetreten in der Mitgliederkartei der NSDAP vermerkt. Wusste er davon? Ob Mitglied oder nicht, es sieht so aus, als hätte sich Ernsts Engagement für die NSDAP in Grenzen gehalten. Im Frühjahr 1932, als die Nazis bereits auf dem Sprung zur Macht waren, strengte er noch die Gründung der Ortsgruppe Kirspe Bahnhof an, aber dabei beließ er es. Fehlte ihm etwas in der Partei? Oder hatte er in internen Machtkämpfen das Nachsehen? Fest steht, dass die Nazis mitnichten so geschlossen waren, wie es aus heutiger Sicht erscheinen mag. Viele von ihnen waren getrieben von persönlichem Ehrgeiz. Rivalitäten waren die Regel, nicht die Ausnahme. Alle propagierten Selbstaufgabe und unbedingter Volksgemeinschaft zum Trotz. Das zeigte sich auch in Kirspe. Überliefert ist der Brief eines Parteigenossen an die Gauleitung der NSDAP in Bochum aus dem Jahr 1933. Darin klagt der Mann, der sich als ältestes NSDAP-Parteimitglied am Platze ausgibt, über die hiesigen Partei- und Gemeindeverhältnisse, genauer gesagt über die Listenaufstellung für die Kommunalwahlen. So habe der spätere Bürgermeister Kubier seine Vorstellungen durchgedrückt, um den von ihm lang ersehnten Posten zu erhalten, vermutlich das Amt des Ortsgruppenleiters, vielleicht aber auch schon des Bürgermeisters. Die Anschuldigungen gehen noch weiter. Der Mann wirft Kubier Vetternwirtschaft vor. Er selbst habe gemeinsam mit seinem Schwager mit aller Macht gegen ihn gearbeitet und sei von der Ortsgruppenleitung hintergangen worden. So lesen sich Klagen eines Mannes, der, das geht aus dem Brief hervor, dem späteren Bürgermeister in internen Machtkämpfen unterlag und nun nachtrat, auch mit Aussagen wie der, dass Kubier arm ist. Vielleicht scheute Ernst, sich in diese Machtkämpfe zu werfen. In seiner prekären finanziellen Lage war er leicht angreifbar. Nachdem Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt worden war und die Nazis ihr Regime errichteten, sollte sich die Lage für Ernst verändern. Zwar bezog der frühere Bauunternehmer noch bis 1935 Wohlfahrtsleistungen vom Staat, aber er fand eine Organisation der Nazis, in der ihm die Bedingungen offenkundig attraktiver erschienen als in der NSDAP in Kirspe. Am 1. März trat er unter der Mitgliedsnummer 108.216 der Schutzstaffel SS im benachbarten Lüdenscheid bei, jener Nazi-Organisation, die ihr Führer Heinrich Himmler zur mächtigsten und grausamsten im Dritten Reich formen sollte. 1933 war es aber noch nicht so weit, war die SS noch ein wenig bedeutender Akteur im Reigen der Nazis. Bei Ernsts Aufnahme in die SS ging, anders als bei der NSDAP, alles reibungslos. Und nicht nur das. Die Organisation übertrug ihm unmittelbar nach seinem Eintritt eine Aufgabe, mit der Ernst wieder in den Mittelpunkt rücken konnte. Er wurde damit beauftragt, einen SS-Trupp in Kirspe zu gründen. Ernst führte den Befehl aus. Doch wie bei der örtlichen NSDAP gab es auch im SS-Zug Kirspe rasch Ärger. Ein Mitglied des SS-Trupps fasste die damaligen Umstände 1947 in einer eidesstattlichen Erklärung zusammen, die er im Rahmen des Entnazifizierungsverfahrens von Fritz Kubier machte. Der Mann gab an, kurz nach seinem Eintritt in den SS-Sturm im Sommer 1933 auf viele Unregelmäßigkeiten und sonstige Unterschlagungen aufmerksam geworden sei und beteuerte, dass viele Kameraden dieselben Beobachtungen gemacht hätten. Klarstellungsversuche seien abgewiesen worden, und ihre Klagen vor dem Parteigericht hätten nur dazu geführt, dass man versucht habe, sie mit scharfen Maßnahmen mundtot zu machen. Daraufhin seien sie dann ausgetreten. Racheaktionen der lokalen SS-Führung hätten im Raum gestanden. Der Erklärung liegt ein Bild bei. Die Aufnahme zeigt die 2,5 Dutzend SS-Leute als Gruppe unmittelbar nach ihrem Ausritt aus dem Kirspa SS-Zug. Die Blicke der Männer, von denen manche Hitlerbärtchen tragen, sind fest. Einige schauen regelrecht wütend drein. Auf dem Boden zwischen ihnen steht ein Schild. Darauf ist zu lesen: Wir bleiben die Alten. Ernsts Rolle beim Streit innerhalb des Kirspa SS-Sturms bleibt unklar. Sicher ist aber, dass er weder den Unregelmäßigkeiten in seinem Trupp Einhalt gebot, noch die Kameraden beisammen zu halten vermochte. Nach außen hin präsentierte sich Ernst als einer der Taktgeber der Kirspa SS. Schon im September 1933 war er an einem Samstagnachmittag an der Spitze eines großen Zuges vorne wegmarschiert, der aus SS-Leuten, Schützen, Turnern und Angehörigen des örtlichen Marinevereins bestand. Das Ziel des Zugs war die Weihe eines Schießstandes am Fuße des Arneis, eines der Kirsper Hausberge. Auch Josef Wagner, der damalige NSDAP-Leiter des Gaus Westfalen, kam an jenem Wochenende nach Kirspe. Er lobte die Anwesenden im Vergleich zu den Stadtmenschen als viel zäher und daher treuer und solider. Man werde mit ihnen das Schwerste durchkämpfen. Ernst brachte einen Sieg heil auf den Führer aus. Marschieren und brüllen, das muss ihm gelegen haben. Noch im Kirspe der Nachkriegszeit wurde erzählt, dass Ernsts Stimme über hunderte Meter hinweg zu hören gewesen sei, wenn er die SS-Truppen am Bahnhof habe antreten lassen. Was war es, das die SS für Ernst so anziehend machte? Warum führte ihn sein Weg zum Beispiel nicht in die Sturmabteilung, kurz SA, die größere Schlachtentruppe der NSDAP, der sich zu jener Zeit 10-mal so viele Männer angeschlossen hatten? Ich vermute, dass es die Mischung war, die Ernst schlicht am stärksten begeisterte. Rechtsextremismus und Antisemitismus ließen sich bei den Nazis überall finden. Respekt und Ehrfurcht gegenüber alten Kämpfern, wie Ernst einer war, zollten die Kameraden in den Sturmlokalen der SA ebenso wie die in den SS-Heimen. Militarismus und Heroismus wurden bei beiden hochgehalten. Auch der Alkohol floss hier wie da in Strömen, bevor ihre Trupps sich in die Straßen- und Saalschlachten stürzten. Doch die SS-Führung wollte noch mehr. Sie suchte ihre Organisation seit Beginn der 1930er Jahre zu einer Elitetruppe zu formen, mit teils schon mythischer Ausstrahlung. Mit ihren Uniformen und ihren germanisch, nordisch und zugleich mittelalterlich anmutenden Ritualen wirkte die SS auf manche wie ein schwarzer Orden. Wo Ernst war, war Elite. So sah Ernst das, vermute ich. Und die SS war offenbar für ihn genau das, was er beim Wehrverein seines Vaters in Ansätzen mitbekommen, im Jungdeutschen Orden gesucht und nicht gefunden hatte. Ein radikaler, entschlossener und mächtiger Bund deutscher Herrenmenschen. der durchdrungen war von dem Gedanken, als Avantgarde des Nationalsozialismus die Welt nach seinen Vorstellungen zu formen. Mögen die Motive derjenigen, die in die SS eintraten, auch sehr unterschiedlich gewesen sein, so waren offenkundig viele unter ihnen, mit denen Ernst etwas gemeinsam hatte. Freikorps-Veteranen etwa und Opfer der Weltwirtschaftskrise, die bereits vor der Machtübernahme 1933 in der SS zahlreich vertreten waren. Die Verbindung zwischen der Schutzstaffel und ihrem neuen Mitglied wurde rasch enger und Ernst erklomm die unteren Dienstgrade der SS-Hierarchie. Die Organisation ihrerseits kümmerte sich darum, entwurzelten Wohlfahrtsempfängern wie ihm neue Perspektiven zu bieten. Die Möglichkeiten dazu schuf die SS auch durch die Ausschaltung konkurrierender Akteure im Nazisystem. Die SA, ihren wichtigsten Widersacher, hatte sie auf Geheiß von Adolf Hitler in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934 ausgeschaltet. Die SA-Spitze um ihren Chef Ernst Röhm hatte sie ermordet, ihre Waffen eingesammelt und ihre Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Nacht der langen Messer, wie sie Hitler später vor dem Reichstag zu rechtfertigen suchte, richtete sich nicht nur gegen die Führung der SA, sondern auch gegen politische Gegner, wie den früheren Reichskanzler Kurt von Schleicher und weitere Opfer, wie den früheren Chef der Heeresleitung, Ferdinand von Bredow. Mit der Mordaktion erlangte die SS den lang ersehnten Status als unabhängige Kraft. Danach war sie die dominierende paramilitärische Organisation im NS-Staat. Die Aufgaben wurden auch für Ernst größer. Am 12. Oktober 1934 übertrug die SS ihm die Führung einer Einheit in Kirspes größter Nachbarstadt, des 9. Sturms der 69. SS-Standarte in Lüdenscheid. Diese Standarte war es, die zum 15. August 1935 Ernsts Eintritt als Techniker ins dortige Stadtbauamt veranlasste. Für Lüdenscheid ging es damals steil aufwärts. Die Stadt wurde zur Heimat einer Garnison. Viele Menschen zogen dorthin. Die Bauindustrie boomte. Entsprechend rasch schnellten auch die Bauausgaben in die Höhe. Und entsprechend hoch war wohl auch der Bedarf an Baufachleuten in der Verwaltung. Doch wenngleich ein Mangel an Fachkräften herrschte und die SS mächtiger wurde, so war sie weiterhin nicht die einzige Nazi-Organisation, die sich bemühte, ihre Anhänger mit einer festen Anstellung zu versorgen. Als die 69. SS-Standarte Lüdenscheids damaligen Oberbürgermeister Dr. Ludwig Schneider 1935 darum bat, Ernst als Nachfolger vereinbarungsgemäß für einen anderen SS-Mann nachzubesetzen, intervenierte der NSDAP Gau Westfalen Süd. Schneider, lange parteilos und nach der Machtübernahme noch eilig der NSDAP beigetreten, beschränkte sich auf die Rolle eines Moderators, der ohnehin nicht mehr viel zu sagen hatte. Noch im selben Jahr ersetzten ihn die Nazis durch einen Mann, mit dem sich Ernst bestens verstanden haben dürfte. Karl Friedrich Schumann war ein sozial entwurzelter alter Kämpfer, so wie er, ideologisch aufrecht, aber ohne besondere Erfahrungen. Die SS, so liest es sich in Ernsts Personalakte, die im Stadtarchiv Lüdenscheid lagert, setzte sich durch. Drei Tage nachdem Ernst einen knappen handschriftlichen Lebenslauf an die Verwaltung geschickt hatte, beschlossen die Gruppenleiter der Stadt Lüdenscheid, ihn als Techniker im Stadtbauamt einzustellen. Er verfügte nun wieder über eine feste Position und ein gutes Einkommen. Ausweislich seiner ersten Dienstvergütung bezog Ernst anfangs ein Jahresentgelt in Höhe von 2.903 Reichsmark 36. Zum Vergleich, 1935 erhielt ein Deutscher durchschnittlich 1.692 Reichsmark jährlich. Ernst kam beruflich voran. Binnen weniger Jahre sollte sich sein Gehalt verdoppeln. Bald zog er mit seiner Familie in die Belletage einer kleinen, nachklassizistischen Villa, Baujahr 1830, unweit des Stadtzentrums. Gegen sie wirkte die Villa Hemiker in Kirspe Bahnhof wie ein bäuerliches Haus mit Anbau, was sie am Ende ja auch war. Wie erlebte Ernst die Jahre in Lüdenscheid? Vielleicht als eine Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs, so wie viele andere Deutsche. Politisch hatte sich seine Weltanschauung in Deutschland durchgesetzt. Wer ideologisch mit den Machthabern auf Linie lag und nicht unter Gewalt und Willkür der Nazis litt, der konnte die dunklen Seiten des Dritten Reichs noch ignorieren. Auch persönlich entwickelte sich das Leben für Ernst und seine Familie gedeihlich. Seine Frau gebar 2 weitere Kinder, 1935 eine zweite Tochter und am 1. Juli 1938 dann den lange ersehnten Stammhalter, meinen Vater, den Ernst wie seinen eigenen nannte, Peter Friedrich. Brücken, die es noch zu seinem Leben vor der Nazizeit gab, riss Ernst ein. 1936 trat er mit seiner Familie aus der evangelischen Kirche aus. Das war ganz im Sinne der Reichsführung der SS. Offiziell galt Religion zwar als Privatsache, aber unterschwellig arbeitete sie darauf hin, das Christentum zu desavouieren und durch vermeintlich germanisch-nordische Bräuche zu ersetzen. Das neue Weihnachten sollte die Wintersonnenwende werden, der Jülleuchter der neue Adventskranz. Und das Hakenkreuz hatte ohnehin schon die Lufthoheit über das Kreuz Christi errungen. Die Bemühungen verfingen bei der SS. Als Atheisten sahen sich Ende 1938 innerhalb der Organisation 5-mal so viele Menschen wie im Reichsdurchschnitt. Insgesamt aber fruchtete der Versuch, die Deutschen zu sogenannten Gottgläubigen zu machen, nicht. Nur eine Minderheit der Menschen im Dritten Reich entschied sich für einen Kirchenaustritt. Selbst in der SS machten Ausgetretene zu jener Zeit nur rund ein Fünftel aller Mitglieder aus. Und es gehört nicht viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, dass etliche von ihnen zu den überzeugtesten Vertretern der Nazi-Ideologie zählten, so wie Ernst. Verlief für Ernst damit alles perfekt? Nein. Mit der NSDAP stritt er sich jahrelang um seine Mitgliedsnummer. Niedrige Zahlen waren prestigeträchtig, ein Ausweis von ideologischer Festigkeit. Darum kämpfte Ernst lange für die Anerkennung seines Ersteintritts, aber er scheiterte damit. Am Ende musste er sich mit dem 1. Mai 1937 und der Mitgliedsnummer 4.261.374 begnügen. Zudem lasteten die ausstehenden Verpflichtungen bei Gläubigern noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein auf ihm. Zwischenzeitlich wurden sogar Teile seines Gehalts einbehalten, um Rückstände bei Gläubigern zu begleichen. In der Summe jedoch muss Ernst mit Anfang 40 einen Einklang mit der Welt um ihn herum wiedererlangt haben, wie er ihn zuletzt als junger Mann erlebt hatte. Eins mit dem Führer statt dem Kaiser, eins mit dem Volk und mit dem Vaterland und bei all dem endlich wieder dort, wo er seinen angestammten Platz sah, in der lokalen Elite seiner Heimat. Die Ehre der Familie, seine Ehre, war wiederhergestellt. Für ihn und Deutschland ging es nur noch vorwärts. Dabei hatte das Dritte Reich längst mit dem großen Grauen begonnen, bei dem die SS die wichtigste Rolle spielen sollte. Der massenhaften Ermordung und Verfolgung von Juden, Sinti und Roma, von Regimegegnern, Kommunisten und Menschen mit Behinderung, von Arbeitslosen, Obdachlosen und Homosexuellen. Das war der Kern ihrer Ideologie, der sich auch Ernst verpflichtet hatte. Noch waren für ihn Antisemitismus und Nationalismus stramme Sprüche auf bierseligen Abenden alter Kämpfer. Doch den Worten sollten bald Taten folgen.